Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 29. Januar 2025 und das ist eine ganz spezielle Ausgabe. Das ist nämlich die 1000. Ausgabe von Bern einfach. Also 1000 Mal haben wir das aufgenommen, 1000 Mal haben wir uns hier hingestellt, 1000 Mal uns über Bern ab und zu gefreut, ab und zu geärgert, ab und zu ein bisschen ausgerufen und so weiter. Aber immer informiert, immer alles analysiert, was läuft in der Bundesstadt. Das ist sicher meiner Meinung nach der Podcast, wo ihr am meisten erfahrt, was überhaupt in unserem Land politisch läuft. Dominik, was gibt es noch weiter dazu zu sagen?
Ja, wir haben ein paar Zahlen angeschaut. Das ist wahnsinnig, wie das OBSI gegangen ist. Insbesondere seit man uns auf YouTube schauen kann. Ich würde jetzt mir nicht zuschauen auf YouTube, aber das sind noch einmal 3,5 bis manchmal 4,500 Leute, die dort Bern einfach schauen. Oder man kann es auch hören. Und wenn man das zusammenzählt, dann kommt man auf weit über 200'000 Downloads pro Monat, die der Podcast hat. Das ist eine unglaubliche Zahl. Das legen nicht alle Podcasts offen, aber ich glaube, man kann sagen, es ist einer der grössten Polit-Podcasts überhaupt, die es in diesem Land gibt. Dank euch Zuhörerinnen und Zuhörern, wo gewisse Leute, ich weiss es, treu jeden Tag uns hören, ritualmässig. Es gibt Leute, die ein Apéro nehmen zu Bern einfach oder glätten oder putzen oder spazieren oder einfach zuhause oder auf dem Heimweg im Zug, im Tram oder so uns konsumieren. Und es ist wahnsinnig, wie viele Leute das machen. Danke vielmals, würde ich einfach sagen.
Genau, und was natürlich das Markenzeichen ist, ist völlig klar. 76% der Journalisten in der Schweiz bezeichnen sich selber freiwillig als links. Das sind wir offensichtlich nicht. Das ist ein Podcast, wo die Schweizer Politik und die ganze Schweiz aus einer liberalen, aus einer kritischen, aus einer unabhängigen Perspektive betrachten und beschreiben und auch beurteilen. Ihr könnt bei uns sicher sein, wir sagen erstens, wo wir stehen und wir sagen auch, was das bedeutet, wenn man eben so steht wie mir, wie man dann die Welt sieht. Und ich glaube, das ist auch einer der wichtigen Merkmale und auch einer der wichtigen Werte, die wir natürlich immer wieder hören, weil sonst in der Medienlandschaft eben 76% der Journalisten wählen eine Partei, die nicht einmal 10% hat, das sind dann die Grünen. Also es ist eine kleine, aber radikale, sehr, sehr einflussreiche Minderheit. Und wenn diese Minderheit nicht mehr hören wollen, was ich sehr gut verstehe, dann uns hören, weil wir eigentlich das sagen, was die meisten Leute in diesem Land nach wie vor denken und auch haben. Und das ist Common Sense. Wir sind der Podcast vom Common Sense und fangen deswegen natürlich auch mit dem Thema an, das alle ein bisschen beschäftigt. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu viel darüber reden, weil da könnt ihr euch langsam ein bisschen langweilig vorkommen, aber man muss es eben gleich. Es ist halt wichtig, unsere Landesregierung, und es ist eine Vakanz. Und wir haben sicher einmal den Markus Ritter, der als Kandidat sich gemeldet hat, wo klar ist, jetzt gibt es weitere Erkenntnisse. Dominik, was ist das?
Ja, der Philipp Kutter verzichtet auf eine Bundesratskandidatur. Er hat vor allem private, also familiäre Gründe geltend gemacht. Er will seine Kinder, seine Familie noch wegsehen, aufwachsen. Und er hat es aber hier und her debattiert. Auch ein Umzug in die Region Bern ist in Frage gekommen. Aber wir sind in Wederschwil halt eben verwurzelt und will nicht auf Bern. Wahrscheinlich hat er dreimal so viel Steuern müssen zahlen in Bern. Wir verstehen das gut. Philipp Kutter wäre aber sicher ein interessanter Bundesrat geworden, weil er gar nicht mehr so wahnsinnig in dem linken Zürcher Mitteflügel politisiert, oder?
Genau, also politisch finde ich das Profil ist sehr gut, das wird auch immer besser. Ist eindeutig, der Philipp Kutter ist konservativer geworden, realistischer geworden. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass er Stadtpräsident ist von Wedischwil. Was er gut macht, das kann ich ja beurteilen. Wedischwil ist nicht ein rot-grüner Sumpf, sondern es geht langsam stetig in den bürgerlichen Himmel rauf. Aber da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Aber immerhin, wegen den Steuern übrigens, Dominik, du hast schon recht. Ich meine, man ist noch schnell besser als Kanton Bern, aber die Steuern auch in Wedischwil sind nicht gut. Das ist eine von den Gemeinden am Zürichsee, die nach wie vor die höchsten Steuern hat. Am Zürichsee, das darf nicht sein. Das ist eine Katastrophe. Da müssen wir dran arbeiten. Philipp Kutter kann da auch noch ein bisschen mehr Gas geben. Aber jetzt zurück zum Philipp Kutter. Ich muss dir ehrlich sagen, Dominik, bin sehr, sehr froh, dass er das nicht macht. Weil das wäre nicht gut rausgekommen. Weil ich glaube, ich meine, er kennt das Amt vom Bundesrat, deshalb hat er meiner Meinung nach jetzt auch abgesagt. Das ist so ein brutales Amt. Du bist so dauernd fremdbestimmt. Du siehst so viele andere Leute die ganze Zeit. Und er ist ein Tetraplegiker. Er kann nicht ein Glas Wasser selber trinken. Das ist ein unglaublicher Aufwand, den er dann hätte müssen treiben, dass er überhaupt diese Tätigkeit kann ausüben kann. Das kann man organisieren, aber ihr müsst euch auch vorstellen, das ist auch demütigend. Das ist auch demütigend, wenn man ständig unter Leuten ist, die einen beobachten und man gewisse Sachen halt nicht mehr kann. Ich bin absolut überzeugt, dass das für ihn, auch für sein Seelenheil, einfach viel, viel besser ist. Natürlich macht es für ihn sicher das Ganze noch viel bitterer, weil nämlich, wenn der Unfall nicht gewesen wäre, er hätte gute Chance, jetzt Bundesrat zu werden, muss man also sagen. Aber er hätte sich einfach keinen Gefallen da. Und das mit der Familie finde ich natürlich auch ganz, also vollkommen richtig. Ich meine, die Familie, vor allem auch seine Frau, aber auch die Kinder, das ist ja das, was ihn am, ja, muss man schon sagen, wahrscheinlich auch am Leben erhaltet. Das ist ja nicht einfach, oder? Und die stützen den auf eine so eine irrsinnige Art. Er wird doch bei denen auch sein. Also, ich finde es einen sehr verständlichen Entscheid. Ich finde es einen sehr guten Entscheid. Ich finde es einen sehr mutigen Entscheid. Gott sei Dank, das wäre nicht gut rausgekommen.
Er selber sagt, oder, dass seine Tetraplegie bei seiner Entscheidung keine Rolle gespielt hat. Ich glaube, dass, ja, ich nehme das ehrlich gesagt nicht ganz ab, weil der Aufwand ist sicher grösser gewesen. Aber er sagt das natürlich, weil er auch will, dass im Rollstuhl sein keine Rolle spielt, bei gar nichts. Oder? Das ist ja auch das Ziel. Aber ganz wegdenken kann man es natürlich nicht. Oder? Interessant ist seine Verortung. Ich habe heute Morgen noch die drei Kandidaten, die so ein bisschen im Rennen sind. Also der Markus Ritter, offiziell im Rennen, der Andrea Gmür, der sich noch bedeckt hält, und der Philipp Kutter, der heute Morgen noch im Rennen war, geschaut, wie sie stehen zu ihrer Basis. Und das Interessante, Markus Ritter ist der, der mit der Basis von der Mittepartei gemäss dem Parlameter vom Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern am nächsten steht. Nämlich er hat eine Übereinstimmung von 92,5% mit der Basis von der Mittepartei. Andrea Gmür 83,3%, der Philipp Kutter 81,3%. Reto Naus und Christoph Darbele, da gibt es noch zu wenig oder gar keine Daten, oder? Weil es ist ja, der Christoph Darbele ist seit 2015 ja gar nicht mehr in Bern.
Ja gut, dann sind wir jetzt mal wieder durch, was die Mitte betrifft. Wir werden sicher noch ein paar Mal über das müssen reden. Aber jetzt ist heute auch Bundesrat. Dominik, was sind da die wichtigsten Entscheide oder Beschlüsse, die man muss berichten?
Ja, ganz viele Sachen sind heute beurteilt worden, insbesondere zwei Initiativen. Zuerst, der Bundesrat lehnt die Volksinitiative «Keine 10 Millionen Schweiz», die sogenannte Nachhaltigkeitsinitiative von der SVP, ab. Er fürchtet um den Wohlstand, Wirtschaftsentwicklung, oder wenn man sagt, ab einer Bevölkerung von 9,5 Millionen muss man Massnahmen treffen, und wenn es einfach weitergeht bei 10 Millionen, müssen wir dann auch Personenfreizügigkeitsabkommen künden, rausgehen. Und das will natürlich der Bundesrat nicht. Aber er anerkennt, dass wir ein Problem haben. Er will noch besser das inländische Arbeitskräftepotenzial ausschöpfen und die Wohnraumförderung weiterführen, also gemeinnützigen Wohnungsbau fördern. Und dann hat man auch an Beat Jans Massnahmen zur Reduktion von Asylgesuchen aufgedruckt. Und er muss machen, nämlich Asylgesuche rascher abschreiben, wenn die Asylgesuchenden untertauchen oder ihre Mitwirkung verweigern, und noch weitere Massnahmen im Asyl- und Ausländerrecht.
Gut, da muss man mal sagen, dass mit den Inländern, oder, dass man die Inländer noch mehr nutzen soll und so weiter. Da hat der Rainer Eichenberger eigentlich mal ein sehr gutes Argument gebracht, warum das eigentlich völlig absurd ist, dass man das Gefühl hat, dass das dazu könnte beitragen, dass wir weniger Zuwanderung haben. Dann hat das richtig gesagt, eigentlich völlig sexistisch. Also offensichtlich geht man davon aus, dass die Frauen, es geht ja vor allem um Frauen, die jetzt nicht voll im Arbeitsmarkt sind, 100% arbeiten und so weiter, dass die gar nichts machen. Dass die einfach nichts machen. Dass die daheim hocken und irgendwie Däumchen drehen. Und der Punkt ist doch der, wenn die Frauen 100% arbeiten oder 80% arbeiten, dann haben sie ein Betreuungsproblem daheim. und die Kinder müssen betreut werden. Dann muss man wieder Leute anstellen, die Kinder betreuen. Und wo kommen denn die Leute über, die Kinder betreuen? Ich halte die aus dem Ausland. Das ist so ein birrenreiches Argument. Das ist so eine dumme Politik. Und es ist unglaublich, dass sie mit dem davor kommen, wo es auch völlig klar ist. Alle wissen es, es ist einfach zu viel Wachstum. Wir haben viel zu viel Zuwanderung. Obwohl die Schweiz so viel profitiert hat von der Zuwanderung in den letzten 500 Jahren. Was wir jetzt machen, ist birrenreich. Es wird dazu führen, dass es einen totalen Backlash gibt, dass die Leute dann wirklich sagen, nein, 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 wir wollen gar nichts mehr. Ein bisschen ähnlich, wie das jetzt in Amerika passiert. Das wollen wir doch nicht. Hören wir mal auf, so sklavisch vor Brüssel die ganze Zeit zu kuschen. Wir könnten schon lange eine Schutzklausel anrufen, die wir schon jetzt in den Verträgen haben. Jetzt könnte der Bundesrat schon mal etwas Mutiges tun. Es ist also schon zum Stiegelisinnig werden. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema.
Ja, auch die Klimafondsinitiative von SP und Grünen lehnt der Bundesrat ab. Die wette, dass der Bund jedes Jahr Mittel im Umfang von 0,5 bis 1% vom Bruttoinlandprodukt in den Fonds einlegt und dort würden noch mehr Subventionen ausgeben zum Ausbau von erneuerbaren Energien, Energieeffizienz oder Dekarbonisierung vom Verkehr, Gebäude und generell von der Wirtschaft. Das würde also heissen, 3,9 bis 7,7 Milliarden Franken pro Jahr würden da ausgeschüttet. Die SP sagt, das sei der einzige Weg, um wirklich netto null bis 2050 zu erreichen. Oder? Also für die SP ist klar, nur der Staat und seine Subventionen können das machen. Die SP sagt auch, es werden dadurch nachhaltige Arbeitsplätze geschaffen. Und das ist natürlich verrückt, oder? Mit Subventionen schaffst du eben nie nachhaltige Arbeitsplätze. Der Bundesrat auf der anderen Seite sagt, ja, der Investitionsbedarf für Netto Null, der sei erkannt. Und wir machen das bereits machen. Der Weg sei eingeschlagen. Und da braucht es die Initiative nicht.
Genau, und das sind natürlich auch wieder alles so altbackene Argumente, die man seit 20 Jahren gehört. Und sie werden nicht besser, wenn man sie wiederholt und wiederholt. Da sieht man auch, wie langweilig die Partei ist. Sie hat keine einzige frische Idee, keine einzige neue Idee. Es kommt immer der gleiche alte Kamellen, kommen da von der SP. Und vor allem peinlich ist ja, dass man ja sieht, was passiert, wenn man die Energiepolitik oder die Politik macht, wo die SP jetzt immer noch gut findet. Man kann ja nur auf Deutschland schauen. Die Energiepreise sind im Himmel oben. Erstens, CO2-Emissionen hat man nicht können reduzieren. Drittens, die Leute finden es ganz, ganz schlecht, die Politik. Sie wollen die Politik nicht. Die wird jetzt auch abgewählt. Aber die SP macht jetzt einfach nochmal 50 Jahre weiter. Vielleicht gibt es dann halt anstatt Netto Null, gibt es dann einfach Netto Null bei der SP. Also es ist dann einfach eine Nullpartei. Gehen wir zu einem anderen Thema aus dem Bundesrat. Was gibt es sonst noch erzählen?
Ja, der Bundesrat, der will nochmal das Gentechnik-Moratorium verlängern, weil man mehr Zeit braucht denn für ein Gentechnik-Gesetz, das anstelle von dem Moratorium kommen. Das ist, ich glaube, es ist das älteste Moratorium von der Schweiz, das es gibt. Das hat nämlich eine Volksinitiative 2005 eingeführt. Du erinnerst dich, Gentechnik-Verbot sind immer abgelehnt worden an der Urne, wo man gesagt hat, ja, man macht nur ein fünfjähriges Moratorium. Dort ist man dann knapp durchgekommen, 2005, und aus dem fünfjährigen Moratorium ist ein 20-jähriges Moratorium, man kann auch sagen, ein 20-jähriges Technologieverbot geworden. Und es ist schon noch verrückt, hast du die gleichen Kreise, die sagen, wie wichtig Horizon, das europäische Forschungsprogramm, ist, oder? Und wie wichtig das sei für unsere Bildungsstätten, die sind gleichzeitig für ein Technologie-Moratorium bei der Gentechnologie. Das finde ich immer so sehr, 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 sehr verwunderlich.
Ja, das Gleiche gilt ja für die Atomforschung. Ich muss vielleicht mal sagen, dass Genforschung in der Schweiz, Gentechnologieforschung, eine von der besten war von der Welt. Führend, weltweit führend.
Stimmt.
Sau gemacht worden von den Linken, zerstört, ruiniert worden. Genauso wie sie unsere ganze Atomforschung ruiniert haben. Und das sind übrigens auch die Kreise, die sonst sagen, follow the science. Nein, ihr seid abergläubisch, ihr seid mittelalterlich, ihr seid Quacksalber, habt keine Ahnung von Wissenschaft und von Technologie natürlich auch nicht. Etwas, was ich nicht ganz verstehe, dass der Bundesrat das weitermacht. Sollte das Moratorium schon lange mal aufheben. Das ist eine Zumutung, auch demokratiepolitisch geht das nicht, wie du es richtig sagst. Man kann nicht das Moratorium einfach verewigen. Das geht nicht. Das ist ein Beschiss am Bürger.
Ja, und dann noch eine Bombe heute. Also ich meine, es laufen alle davon in Bern. Finde ich noch verrückt. Jetzt auch der Andrea Arcidiacono, Vizekanzler und Bundesratssprecher seit einem halben Jahr. Er gibt seinen Posten auf per 31. März auf eigenen Wunsch. Er hat private Gründe geltend gemacht. Man hört aus der Bundeskanzlei, es ging vor allem darum, dass er überarbeitet ist. Es sei zu viel Arbeit, die Aufgabe. Und es gibt auch in der Bundeskanzlei interne Querelen über und mit Herrn Arcidiacono. Also da ist in Bern im Moment, wie eine Bundesrätin geht, ein Parteipräsident geht und auch noch der Vizekanzler geht auch noch.
Genau, also die Work-Life-Balance in Bern stimmt einfach nicht mehr. Die Leute müssen viel zu viel arbeiten. Ist mir noch nie aufgefallen, aber es ist offensichtlich so, die Bundesverwaltung, das sind wirklich die Helden von der Arbeit, die stundenlang dort einfach knusten und machen, das tut mir wirklich leid. Vielleicht noch schnell wegen einem Pressesprecher, zwei Sachen. Erstens, wer mal sehen würde, was es heisst, Regierungssprecher zu sein in einem Land, wo Leistung noch etwas zählt und wo politisch auch sehr, sehr lebendig ist. Schauen Sie mal an, der erste Auftritt von der neuen Pressesekretärin im Weissen Haus von Donald Trump. Ich meine, die arme Frau, 27, das habe ich also noch nie erlebt. Also ich könnte das nie. Die wird also von den Journalisten bombardiert mit unglaublich vielen auch Detailfragen. Und auch die Journalisten sind unglaublich, also muss man sagen, sind gut informiert und klar, es geht darum, sie reinzulegen, sie zu testen. Sie sind natürlich politisch nicht Freunde von Trump. Aber wie die sich metzgen und wie die muss sich metzgen, das ist unglaublich. Also für eine 27-jährige Frau absolute Spitzenleistung. Und ich weiss nicht, ob das so streng ist. Im Medienzentrum bei euch. Ich meine, die einzigen kritischen Fragen kommen vom Nebelspalter. Und sonst können ja die Bundesratssprecher einfach sich zurücklehnen und müssen gar nicht viel machen. Habe ich nicht verstanden. Dann noch ein zweiter Punkt. Wir haben es schon ein paar Mal gesagt. Urs Bruder, das ist der Rasputin in der Bundeskanzlei, das ist der Mann, der die Abstimmungsbüchli zensurieren tut. Neuerdings tut er wahrscheinlich auch Bundesratsstatements zensurieren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich der vielleicht sogar interessieren für die Rolle. Nie den wählen. Das ist eine Nachricht an alle die Bundesräte, die uns regelmässig hören. Und wir wissen, dass sie das hören. Urs Bruderer, nie. Das ist ein WOTS-Journalist und ehemaliger SRG-Journalist, ein sehr links gelagerter Journalist, der nicht so eine Rolle erfüllen kann.
Ja, und jetzt müssen wir noch auf Deutschland gehen. Also es ist schon noch verrückt, was jetzt dort abläuft. Die neuesten Umfragen zeigen CDU-CSU bei 29%, das ist nichts Neues. Aber die SPD noch 15%, die Grünen 13% und dafür die AfD bei 23%. Das ist wahnsinnig. Das wäre eine riesige Verschiebung. Die AfD würde dann im Vergleich zur Bundestagswahl von 2021 13% dazu gewinnen. CDU-CSU würde rund 5% dazu gewinnen. Das wäre wirklich ein richtiger Erdbeberrutsch.
Genau, aber man muss sagen, für den Friedrich Merz natürlich gar keine gute Nachricht, oder? Weil letztlich muss der Abstand von der CDU zu der AfD muss sehr, sehr deutlich sein. Andernfalls hat er ein kleines Problem. Also er wird es trotzdem machen, aber er wird ja auf keinen Fall wollen mit der AfD zusammenarbeiten. Aber es wird immer härter, oder? Umso näher die zwei Parteien sind, umso härter ist es für ihn zu begründen. Und ich finde, es ist auch nicht gerade ein wahnsinniger, ja, man muss schon sagen, ein Erfolg. Also, meine, die Ampelkoalition ist vielleicht die schlechteste Regierung seit dem letzten Kabinett Hitler. Also, von dem her muss man sagen, Heimat Sterne, da solltest du als Opposition schon wirklich mehr Gas geben und müsstest mehr Erfolg haben. Die CDU fährt aus meiner Sicht immer noch mit der Handbremse angezogen, offensichtlich. Aus welchen Gründen auch immer. Aber das sieht nach österreichischem Verhältnis aus.
Das sieht ein bisschen nach österreichischem Verhältnis aus. Aber ob es dann zum Machtwechsel kommt, die ganze Brandmauer-Debatte, die ist wahrscheinlich den Zuhörerinnen und Zuhörern bekannt. Das Verrückte finde ich, dass die Grünen nicht mehr abstürzen, weil sie sind verantwortlich für das, was schiefläuft, wesentlich. Also mindestens so wie die SPD, aber sie verlieren viel weniger als die SPD, die für 11% verlieren, wenn sie so kommt. Sie verlieren eigentlich nur 2%. Oder auch, ich meine, der Herr Habeck hat ja jetzt noch gesagt, dass er auf diesen Kapitalersparnis dann auch noch will, eine Steuer erheben. Also alle, die für ihr Alter privat vorsorgen, sollen auch noch gebüßt werden. Offenbar können die irgendwelches Zeug behaupten und fordern, egal was. Und die Grünen tun trotzdem grün wählen. Oder wie siehst du das?
Das ist eindeutig so. Aber ich glaube, der Punkt ist, dass die Grünen in Deutschland sind ein bisschen ähnlich wie die SP bei uns. Das ist eine Akademikerpartei, das ist das sogenannte sich selber für progressiv haltende Bürgertum letztlich. Und die sind sehr stabil. Die können machen, was sie wollen. Die haben einfach ihr Milieu, wo sie unterstützt. So vielleicht wie früher noch CVP. Du wählst einfach grün, wenn du Akademiker bist in Deutschland. Und da kann dich keine Kuh davon abbringen. Während die SPD ist eigentlich noch eine Volkspartei, die halt aus allen Milieus Leute noch anzieht. Natürlich vor allem auch noch Arbeiter und einfache Leute. Und die haben die Nase voll. Während die Akademiker, die sind geduldig. Für die ist ja gar kein Problem. Die ganze Politik, die so wahnsinnig viel Geld kostet und nichts bringt, das ist ihnen eigentlich gleich. Weil es sind ja auch nicht gute Steuerzahler. Es sind alles Leute, die sehr gut ausgebildet sind, aber nicht Unternehmer sind, sondern entweder in den Universitäten hocken oder in den NGOs oder in der Verwaltung. Also genau das gleiche Milieu, wo bei uns einfach vor allem bei der SP ist. Oder? Und bei der SP ist es auch so. Also ich meine, die können ja machen, was sie wollen. Die kommen eigentlich nicht unter 16%, würde ich sagen, in der Schweiz. Die SP, die hat wie mit diesen rot-grünen Städten, wo natürlich alles ähnliche Leute sitzen, mit der ähnlichen Ausbildung, mit der ähnlichen Berufstätigkeit, die kannst du fast nicht töten. Das geht dann sehr lang, bis die mal unzufrieden werden.
Das ist halt einfach etwas von einer Sekte, oder? Also man tut einfach, man steht dabei und wählt, egal was kommt. Trotzdem interessant, glaube ich wirklich, da kommt etwas ins Schieben. Ich bin nicht sicher, wie denn das wird gelöst werden, weil wenn CDU, CSU die Brandmauer beibehalten, ja, dann läuft es halt wieder auf eine Regierungsbeteiligung von der SPD, möglicherweise auch dann die Grünen, also eine Art Ampel, aber irgendwie mit der CDU, und das wird nachher nicht viel besser. Deutschland wird weiterhin im Kriechgang weitergehen und wir Schweizer, wir werden es insbesondere wirtschaftlich spüren, da bin ich überzeugt.
Genau, und ich meine, es wird eben, wenn die Grünen dabei sind in der Regierung, dann wird es also wirklich überhaupt nicht besser, sondern dann ist eigentlich die gleiche birnweiche Politik, die sie jetzt gemacht haben, wird weitergeführt mit ein paar Akzenten, aber die Grünen sind eben relativ stark, weil sie halt dann noch eben, sie haben so einen bürgerlichen Habitus. Es ist genau gleich wie bei uns, oder? So einen bürgerlichen Habitus. Die verdienen noch recht gut, sie sind gut ausgebildet, sie sind arrogant, sie sind auch selbstbewusst und haben das Gefühl, wir säckeln jetzt einfach mal zuerst eine Zeit lang in den Abgrund und sie merken es nicht. Also, was vielleicht noch als Schlussbemerkung, ich finde jetzt die Umfrage also schon sensationell, weil letztlich ist bei den Deutschen immer noch auch dazu, muss man immer noch daran denken, die Umfragen sind eher ungünstig für die AfD. Also es ist ein bisschen ähnlich, was wir jetzt in Amerika erlebt haben. Man hat den Trump jetzt auch immer noch, also nach so vielen Wahlkämpfen, wo er dabei war, hat man wieder unterschätzt bei den Umfragen. Es ist wieder nicht ganz richtig gewesen, das Ergebnis. Es ist wieder so gewesen, dass er 2-3 Prozentpunkte mehr gemacht hat, als die Umfragen gezeigt haben. Und das gilt bei der AfD todsicher auch. Also die zwei Parteien sind sehr, sehr nahe wahrscheinlich. Also das ist sensationell und wie gesagt, wir sind gespannt. Gut.
Vielleicht noch ein Punkt heute. Aber erst nachdem wir die Sendung aufnehmen, tut der Bundestag über die Anträge vom März befinden, wo ein Asylstopp will. Die AfD hat angekündigt, den Antrag zuzustimmen. Das wäre dann ein Bröckeln von dieser Brandmauer. Darum kann man sehr gespannt sein, wie das rauskommt. Vielleicht, wenn später am Abend ist das bekannt. Das ist wirklich ein Test, ob auch wirklich der Herr Merz bereit ist, da wirklich eine andere Politik zu machen und, oder ob er dann am Schluss wieder einknickt.
Genau, gut. Das war es. Bern einfach zum 1000. Mal. Zum 1000. Mal. Das ist ja unglaublich. Nachher nochmal 10.000. Wir haben keine Angst haben. Nochmal 10.000, bis Deutschland wieder auf dem rechten Weg ist. Nein. Das war es. Hat uns sehr gefreut. Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Wenn ihr die Art von Journalismus gut findet, und ihr müsst sie gut finden, weil es gibt keine anderen liberalen Podcasts, Heimatsterne, dann müsst ihr uns abonnieren, so könnt ihr uns am besten unterstützen auf nebelspalter.ch. Zweitens, ihr müsst euch wirklich nie entschuldigen, wenn ihr nur noch Bern einfach hört. Gut, in dem Sinn, macht's gut, bis morgen, gleiche Zeit, gleicher Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch